Hallo und herzlich willkommen bei Digital Marketing Upgrade, dem Podcast der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist wieder Monatsende, dieses Mal mit der Jahreszahl 2025. Das erste Mal im 2025 der Monthly Talk, auch in diesem Jahr wieder mit dabei, Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Hi, Besmer, und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Gehört ja schon richtig zur Tradition, dass wir Ende des Monats uns so mal austauschen. Was hat uns in diesem Monat alles so beschäftigt? Was gibt's auch Neues, wo wir drüber sprechen müssen oder sollten? Und wir haben heute eigentlich drei Kategorien mitgenommen. Einerseits die Kategorie KI. Auch da gibt's in diesem Januar schon doch einige Neuerungen, wie eben AI-Agenten oder KI-Agenten, dann das Projekt Stargate, was kommuniziert wurde, DeepSeek, was in dieser Woche veröffentlicht wurde. Dann bei Meta gibt es Werbung in Threads, also der X-Alternative, Lead-Generierung mit SMS-Verifizierung und Faktencheck, wo in den USA eingestellt wurde. Und bei Konferenzen steht schon bald die All-Social-Marketing-Konferenz in München bevor. Wir starten aber von oben und zwar mit der Kategorie KI und dort mit den Agenten, was ja als Riesentrend 2025 betrachtet wird. Wie siehst du das Thema AI-Agenten oder KI-Agenten oder man spricht ja auch von KI-Automatisierung? Kannst du da mal die beiden Begriffe ein bisschen detaillierter erläutern?
Ja, gefühlt werden ja aktuell, glaube ich, alle diese Begriffe fast schon inflationär verwendet. Man liest laufend von Agenten das, Vollautomatisierung, KI. Wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, ist nicht immer alles ein Agent, wo als Agent verpackt wird. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man diese drei Kategorien ein bisschen unterteilt. Und eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Automatisierung sprechen wir ja schon länger davon. Da gab es auch in der Vergangenheit, bevor ChatGPT und Co. omnipräsent wurden, ja diverse Tools, die dabei unterstützt haben, ob jetzt das Zapier ist oder eines der anderen Tools, die in diese Richtung arbeiten, wo es ja eigentlich darum geht, eine Arbeit zu erledigen. Das ist ja. Hat gewisse Steps drin. Diese Steps haben unter Umständen noch Konditionen mit drin, also nach dem Motto, wenn dann, ist aber eigentlich nur eine Abfolge von irgendwelchen Tasks. Ja. Und Automatisierung ist, glaube ich, ein spannendes Thema in vielen Bereichen, hat aber in dem Moment eigentlich noch nichts mit KI zu tun, sondern hier geht es schlicht und einfach darum, irgendwelche Regeln zu befolgen. Wenn man dann aber von Automatisierung mit KI spricht, sprechen wir eigentlich von dieser Automatisierung, wo aber darin Komponenten über irgendeine AI-API, ob jetzt das von OpenAI mit ChatGPT-Modellen gemacht wird, ob das schlussendlich Microsoft Azure ist, ob das eine Anbindung ist an die Google AI oder wo auch immer, wo irgendein Teil aus diesem Prozessraum aus der AI generiert und entsprechend zurückgespielt wird. Und dann spricht man ja jetzt immer mehr von diesen Agenten und der Unterschied ist eigentlich, dass der Agent das komplett autonom vornimmt. Das heißt, er befolgt gewisse Automatisierungen, handelt da unterschiedliche Szenarien ab und fährt dann aber auch je nach Szenario unterschiedlich weiter. Ja. Darum, ich glaube, bei den allermeisten Dingen, wo man aktuell sieht, spricht man nicht irgendwie von einem Agenten, sondern schlussendlich von einer Automatisierung mit Hilfe von KI. Und Agenten sind, glaube ich, von mir aus gesehen noch relativ wenige umfassend am Markt.
Ja. Jetzt OpenAI hat ja in diesem Monat auch Operator veröffentlicht, beziehungsweise
geführtes Browsen.
Genau, geführtes Browsen. Geht das dann unter KI-Agenten?
Ist das ein KI-Agent? Ich meine, ich gebe ihm eigentlich vor, was er zu tun hat. Und dann handelt er aufgrund von dem, was er im Bildschirm analysiert, sinngemäß dem, was ich ihm vorgib. ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht wirklich ein Agent, sondern ein Operator, der für mich gewisse Tasks übernimmt. Wenn er das nachher vollautomatisch übernimmt, wäre das nochmal etwas anderes.
Ja.
Aber es ist eigentlich spannend. Also ich habe das bis jetzt nicht ausprobiert, sondern primär eigentlich auf irgendwelchen Videos gesehen, wo Menschen darüber berichtet haben, wie die Funktion aussieht. Finde es eigentlich spannend, weil ich glaube, das ist so ein geführter Zwischenstep, wo ich zuschauen kann, was die AI macht, um vielleicht auch den Menschen, die ein bisschen Angst davon haben, wenn Dinge vollautomatisch passieren, einen Zwischenstep anzubieten, wo man mitverfolgen kann, was passiert.
Ja. Was wären so typische KI-Agenten, jetzt beispielsweise in der Agenturlandschaft?
Ich glaube, so agentenmäßig, was wahrscheinlich in der Agenturlandschaft am meisten Sinn macht und wahrscheinlich auch am schnellsten etwas bringt, ist so der Bereich Report.
Ja.
Dass einerseits vollautomatisiert Reportings gezogen werden und gleichzeitig diese interpretiert werden und visualisiert. Und das eigentlich immer dann, wenn irgendwelche Veränderungen eintreffen.
Okay.
Wo ich in der Agenturlandschaft extrem viele sehe, sind Automatisierungen mit Hilfe der KI.
Ja.
Und ich glaube, an vielen Orten ist man auch froh, wenn man generell Automatisierungen hinkriegt.
Ja. Ja, schlussendlich ist ja alles, was repetitive Tasks sind, sagt man ja schon seit Ewigkeiten, dass man die eben automatisieren kann. Und zwischenzeitlich wird es auch immer einfacher, dank Zapier oder Make oder auch anderen Tools oder auch Anbindungen, wie beispielsweise Copilot hat ja auch gewisse Automatisierungen. Asana, unser Projektmanagement-Tool, was ja auch gewisse Automatisierungen beinhaltet, wo man dann Tasks zusammenführen kann oder eine Zusammenfassung erhält oder dann Folgetasks automatisch erstellt werden, je nach Kommentaren. Also extrem spannend, wobei ich mir dann immer auch überlege, oder man muss sich ja dann auch überlegen, oder ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, ja, bis jetzt bin ich ja gewohnt, dass ich eigentlich wie die Kontrolle über Aufgaben habe, beispielsweise jetzt im Asana, was wir jetzt ein bisschen ausprobiert haben, dass ich da selbst Unteraufgaben etc. erstelle und plötzlich werden die erstellt, wo ich dann eigentlich auf das System wie vertrauen muss, beziehungsweise auch auf die Idee kommen muss, dass mir das System solche Dinge erstellt. Mhm.
Ja, also ich glaube, diese Abgabe von Vertrauen beziehungsweise der Kontrolle und dann dafür vertrauen müssen, ich glaube, das ist so einer der großen Shifts in diesem Bereich, wo die Automatisierung dann auch greift, wo wir alle lernen müssen. Ich meine, ja. Wir haben jahrelang gepredigt, beispielsweise im Bereich Meta, wie man richtiges Targeting macht, wie eng, dass man Targeting machen kann etc. Und mussten ja jetzt auch lernen, dass wir das besser nicht definieren und Meta das mit Hilfe der Creatives in den Werbeanzeigen drin selbst aussteuert. Ich meine, auch das ist ja gewissermaßen Kontrollverlust.
Genau.
Und gleichzeitig lernen wir bei vielen solchen Beispielen, dass es ja eigentlich in der Regel ganz gut funktioniert.
Ja. Und was ich auch festgestellt habe, vor mehr als 20 Jahren habe ich in einem Direktmarketing-Unternehmen gearbeitet. Da war CRM so der Trend, wo man zuerst jede Adressdatenbank als CRM bezeichnet hat und dann später noch weiter ausgebaut hat, wo man immer gesagt hat, die Datenqualität ist das Wichtigste, um eben CRM effektiv betreiben zu können. Und genau das Gleiche ist es ja auch bei KI-Automatisierung. Also die Datenqualität in Unternehmen, aber auch in Agenturen, die muss einwandfrei sein, damit solche Automatisierungen ja auch greifen können.
Ja, ich denke halt generell bei den Daten, dass halt prinzipiell wie bei vielen Dingen, shit in, shit out.
Ja.
Also, das heißt, da habe ich eine gute Datengrundlage, kann ich damit relativ viel machen. Das war CRM angesprochen, CRM und KI in Verbindung dann. Stell dir mal vor, ganz viele dieser Recherchetasks, die du in der Vergangenheit eigentlich machen musstest, um das CRM zu pflegen, wo ja an ganz vielen Orten auch nicht wirklich sauber gemacht werden. Da hätte es einen Agent dahinter, der zum Beispiel nur schon laufend alle deine Daten abgleicht mit Veränderungen auf LinkedIn.
Ja.
Und daraus logische Verkaufstriggeraktionen auslöst. Ich hab mich letztes Jahr an einem Startup beteiligt, das in diesem Bereich rund um Salesforce etwas zur Verfügung stellt als Lösung. Und wenn man nur schon da schaut, in dieser Salesforce-Umgebung, wie viel Zeit, dass du dir sparen kannst durch automatisierte Recherche mit Hilfe des Agenten versus ich mache das manuell und daraus dann auch getriggerte Werbemaßnahmen, jetzt beispielsweise Kontaktperson X verlässt Unternehmen und wechselt zu Unternehmen B, das ist ja einerseits eine Sales-Aktion, die Person wieder angehen, versus entsprechend in der neuen Firma, in der alten Firma recherchieren, wer den entsprechenden Platz einnimmt, um da wieder in Verkaufsposition zu gehen. Und nur schon anhand von diesen Dingen sieht man ja eigentlich, wie die Automatisierung unterstützt mit KI einem eigentlich extreme Arbeit abnimmt und gleichzeitig die Qualität erhöht.
Ja. Definitiv, ja. Ja, und ich bin extrem gespannt, eben so KI-Agenten oder eben oftmals sind es ja noch Automatisierungen und nicht wirklich Agenten, aber da wird in diesem Jahr noch einiges kommen. ChatGPT mit Operator hat ja jetzt schon mal vorgelegt, da werden andere nachziehen. In Europa noch nicht verfügbar, da kommen wir aber später noch darauf zurück, auf das Thema KI und Europa. Aber vorher noch auf eine andere Ankündigung, die in diesem Monat passiert ist, und zwar das Projekt Stargate, wo die USA 500 Milliarden in KI investieren möchte. Mit dabei ist SoftBank, OpenAI, Oracle und MGX. SoftBank und OpenAI sind dabei die Hauptpartner. Und andere Anbieter wie ARM, Microsoft, Nvidia, Oracle, OpenAI sind ebenfalls wichtige Technologiepartner in diesem Projekt Stargate. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du von diesem Projekt gehört hast?
Ja, du weißt ja aktuell, wenn du solche Ankündigungen aus den USA hörst, weißt du ja nie recht, was ist doch tatsächlich dahinter, ist es nur gerade wieder so etwas, was in den Raum geworfen wird oder passiert auch tatsächlich etwas, aber ich meine Investition in der Größe in Richtung Infrastruktur ist gewaltig.
Ja.
Und ich denke, diese Investitionen in moderne Rechenzentren, die es ermöglichen, fortschrittliche KI-Technologien bereitzustellen, das ist mit ganz großer Wahrscheinlichkeit das Gold der Zukunft. Wir haben ja immer gesagt, Daten sind das Gold. Jetzt haben wir viele Daten, jetzt geht es darum, was mache ich mit den Daten, wie gehe ich intelligent damit um? Und da kommt eben die KI ins Spiel. Und ich glaube, wer in diese Richtung Infrastruktur bereitstellen kann und Rechenleistung, der wird in ein paar Jahren in ganz vielen Bereichen so die Nase vorn haben, weil wir sehen ja, dass bei diesen Diensten, die bereits heute zur Verfügung stehen, abgerechnet wird in der Regel über eine API. Das heißt, Wertschöpfung ist schlussendlich da, wo gerechnet und gearbeitet wird. Und wenn die USA da in die Infrastruktur investiert, dann glaube ich, ist das ein sehr, sehr deutliches Signal, wo die Reise hingeht.
Mhm. Definitiv. Also ich war auch einerseits überrascht und auch ein bisschen, ja, ich sage es mal, erschrocken, weil 500 Milliarden ist doch eine enorme Summe, die da investiert wird und vor allem auch viele Möglichkeiten bietet. In Europa sind es momentan um die 20 Milliarden, wo in KI investiert wird von unterschiedlichen Ländern, also ein Bruchteil davon. Auf der anderen Seite im Doppelgänger-Podcast von Philipp Klöckner haben sie auch über das Projekt Stargate gesprochen und dann eher auch aus finanzieller Sicht, und zwar eben 500 Milliarden ist ja nur schon bei Oracle, was eine Marktkapitalisierung von um die 315 Milliarden hat, aber die Schulden sich auf 90 bis 100 Milliarden belaufen, wo dann die Frage ist, ja, wird Oracle überhaupt da was reißen können. Genau das Gleiche auch OpenAI, die jetzt wieder in ihren Earnings sind. Softbank, die werden sehr wahrscheinlich einen Großteil investieren, ist aber schlussendlich eine ausländische Bank, und auch MGX ist ein ausländisches Unternehmen, wo da die Frage aufgekommen ist, oder auch die haben dann darüber diskutiert, ja, wie stark ist das einfach ein PR-Stunt, dass man jetzt einfach mal im ersten Jahr 100 Milliarden investiert und dann sind eigentlich wie Gras über die Sache gewachsen. Auch eine spannende Ansicht, insbesondere eben Philipp Klöckner, der Tech-Analyst, der das Ganze dann aus Finanzzahlen hinterfragt hat. Mhm. Von daher sicherlich spannend, wie sich das Projekt Stargate entwickeln wird.
Ja, was ich spannend finde in diesem Zusammenhang, ist auch quasi diese Quasi-Exklusivität für OpenAI, wo man da eigentlich einen Freipass gibt, wo man im Zusammenhang auch mit dieser Aufhebung der KI-Regulierung, die durch Trump angestoßen wurde, ja eigentlich irgendwo auch fast schon eine Monopolisierung versucht unter fehlenden Regulierungen. Ja, find das recht schwierig.
Ja. Und dann die andere Überraschung in dieser Woche, DeepSeek, eine KI aus China, die alle überrascht hat mit einem schlankeren Modell, was ja auch die Finanzbranche in ein Tief versetzt hat. Man muss dazu sagen, China unterliegt ja seit April 2024 an Beschränkungen für Chip-Exporten durch die USA. Das hat das US-Handelsministerium entschieden. Seit dem 11. November letzten Jahres wurde die Regelung noch verschärft. Das heißt, China hat weniger Zugang zu Chips, die eben für die Verarbeitung von KI benötigt werden. Und DeepSeek hat dann einfach eine KI entwickelt, die deutlich effizienter ist und weniger Rechenleistung benötigt. Also es kommt immer so ein Schild in den Sinn, was ich früher mal gesehen habe. Alle haben gesagt, es geht nicht. Und dann kam einer, der wusste es nicht und hat es umgesetzt. Und so sehe ich ein bisschen DeepSeek. Spannend ist ja auch, dass die Nvidia-Aktie um rund 15% eingebrochen ist und noch nie hat ein Unternehmen an der Börse an einem Tag so viel Geld verloren, und zwar 589 Milliarden US-Dollar. Hast du DeepSeek schon ausprobiert?
Ganz ehrlich, sehr, sehr oberflächlich. Online ausprobiert, 2-3 Abfragen gemacht, das genau gleiche auf dem Handy, als schnell und auf den ersten Blick gut befunden und dann wieder auf die gewohnte App umgestellt. Aber ja, ist extrem spannend, vor allem wenn man ja auch Geschwindigkeits- und Kosten-Nutzen-Verhältnisse anschaut. Ich habe gelesen, dass insgesamt etwa 6 Millionen in die Entwicklung geflossen sind, wenn man denkt, für was für Summen man bei OpenAI hört und liest im Verhältnis. Dann ein schlankeres Modell, das eigentlich gleichzeitig noch viel, viel schneller läuft auf entsprechend gleichwertiger Hardware. Und was ich persönlich spannend finde und ja auch das Spannende finde bei Meta, halt dieser Open-Source-Ansatz.
Ja. Genau. Meta ist ja da auch ein bisschen unter Zugzwang. Die haben jetzt in dieser Woche auch 4 War-Rooms eingerichtet, wenn man der Presse glauben mag. Und zwar 2 War-Rooms sind dafür eingerichtet, um herauszufinden, wie DeepSeek es schafft, so effizient zu laufen. Und 2 weitere Warrooms sind dafür da, um zu prüfen, wie sie es geschafft haben, die Daten zu trainieren, weil man geht davon aus, dass DeepSeek jetzt schon besser ist als das Llama 3.5er Modell, glaubst, was jetzt dann im ersten Quartal 25 oder das 4er Modell, jetzt bin ich nicht mehr sicher.
Ich glaube 4.
Vierer, was im ersten Quartal jetzt 25 veröffentlicht wird, was natürlich für Meta doch auch sie unter Druck setzt.
Ja, absolut. Also ich meine, Meta investiert ja sehr viel Aufwand in die verschiedensten KI-Forschungen und das Llama-Modell ist ja eins, der, ich sage jetzt mal, am breitesten genutzt werden kann. Nichtsdestotrotz die Verbreitung darauf ja riesig. Also ich habe letzte Woche habe ich irgendetwas gelesen, dass die mittlerweile auf diesem Llama-Modell, ich glaube über 200 zwei Millionen Installationen haben, wo es im Alltag eingesetzt wird. Mhm. Das sind natürlich schon rechte Zahlen. Ich glaube, Problematik mit DeepSeek beziehungsweise halt diesen Modellen, und das sieht man jetzt auch wieder bei diesen Berichterstattungen, die man liest rund um DeepSeek, wie über das Modell, was auf der Plattform verfügbar ist, bereits auch schon Zensur stattfindet, wenn man nach gewissen Resultaten oder nach Themen fragt, die, sage ich jetzt eher China-kritisch sind oder negativ sind, wo denn das Modell verweigert. Und das finde ich dann gleichzeitig natürlich wieder problematisch, wenn du dann siehst, in welche Richtungen was, wo das geht, wo Wahrheit dann eigentlich von der KI ausgeblendet wird. Ja. Ja. Aber ja, spannend, und das, was ich getestet habe, sehr schnell.
Ja, wir haben jetzt ja die 500 Milliarden in Stargate, wir haben OpenAI aus den USA, andere Tools aus den USA, wir haben DeepSeek aus China. Die Frage ist schlussendlich, wo bleibt Europa?
Naja, irgendwo, wie auf der Karte, irgendwo dazwischen. Ja, nein, ich meine, Europa ist ein schwieriges Thema. Wenn du schaust, die Bestrebungen, die in Europa gemacht werden in diese Richtung mit Regulierung, mit Ethik etc., das ist alles wunderschön und so müsste es eigentlich auch sein. Problematik ist halt, du hast in den USA einige verrückte Leute, die sehr viel Geld investieren in diesem Bereich, wo, ich sage jetzt auch, Machtverhältnisse ein bisschen anders sind. Und da findet jetzt wesentlich weniger Regulierung oder keine Regulierung mehr statt. Und wie die Chinesen mit solchen Themen umgehen, kennt man ja eigentlich auch schon länger. Das heißt, Gefahr ist natürlich, dass wenn du dich zu stark in dieser Spirale Ethik, Moral, Regulatorien drehst und du hast zwei Mitbewerber auf dem Parkett, die sich nicht daran halten, dann wirst du mittelfristig, langfristig mit Sicherheit eher der Verlierer im Spiel sein. Ja. Und was auch die finanzielle Ausschlachtung von KI bedeutet. Ich meine, wenn du Medienlandschaft vergleichst, sagen wir mal vor 20 Jahren, da blieben viele Werbefranken oder Werbeeuro innerhalb von Europa.
Ja.
Im digitalen Bereich gehen heute wahrscheinlich etwa 90% in die USA. Meta, Google. Und ich glaube, mit den KI-Dienstleistungen, wenn man sieht, was alles angeboten wird, was man machen kann, dann sind die allermeisten Anbieter aktuell eher in den USA. Das heißt, auch die Wertschöpfung hier wird schlussendlich nicht in Europa stattfinden.
Ja.
Und diese Regulierungen, die spielen natürlich auf verschiedensten Ebenen mit. Und dann merkt man in Europa, dass vieles nicht sehr pragmatisch ist und dass man gerne sehr viel diskutiert. Und ich meine, wenn wir jetzt schauen, was sich innerhalb von 2 Jahren verändert hat in dieser KI-Landschaft, wo es öffentlich auf dem Schirm ist, dann kann man sich vorstellen, dass wenn man ein Meeting macht, wo man ein Thema X bespricht und in 3 Monaten dann das nächste Meeting dazu stattfindet, wahrscheinlich in der Zwischenzeit nicht so viel passiert.
Ja.
Außer auf der KI-Seite, weil da dreht die Erde.
Genau, also
ja, also schwierig.
Ja. Ja, es gibt ja, spannend ist ja auch auf LinkedIn, gibt es hier unterschiedliche Meinungen und es gibt auch Argumente, die, ich sage jetzt mal, für den Weg sprechen, der momentan Europa eingeht, und zwar eben, dass sie sehr stark auf Ethik, auf Regulierung, auf Datenschutz tendieren. Wir haben einerseits die USA, die eigentlich ein freies Feld ist, wir haben China, was sowieso ein freies Feld ist, sofern es staatsnahe ist, und wir haben Europa dazwischen. Und wenn wir jetzt keine Regulierungen hätten, wären ja deutlich mehr Möglichkeiten bereits heute in Europa verfügbar. Also eben Operator von ChatGPT, das neueste Beispiel oder das jüngste Beispiel, aber auch Metas AI wäre in Europa verfügbar, das heißt auf den Ray-Ban-Brillen, aber eben auch in Apps, in WhatsApp etc., um Texte zu schreiben, was momentan nicht verfügbar ist, was uns als Anwender auf der einen Seite nervt oder vor allem mich als Anwender nervt, dass ich die Tools nicht nutzen kann. Auf der anderen Seite, und da muss ich gewissen Journalisten auf LinkedIn recht geben, die dann sagen, ja, wir machen uns ja abhängig entweder von der USA oder von China, weil nur durch die Regulierungen etc. ist es ja noch nicht getan, dass die EU es schafft, ebenfalls solche KI-Modelle zu entwickeln, und dass man da jetzt ja eher auch dran ist und sagt, okay, wir wollen eigentlich Europa als regulierten KI-Raum, als Vorreiter im Bereich regulierter KI, um auch da eine nachhaltige und sichere Nutzung garantieren zu können und eben die Abhängigkeiten von anderen Staaten, von anderen Mächten entsprechend zu reduzieren. Auf der anderen Seite ist ja in Europa die Initiative von Trust LLM, das ist eigentlich so ein KI made in Europe, das wird umgesetzt, jetzt muss ich kurz spicken, das wird umgesetzt an der Linköping-Universität in Schweden. Das Rechenzentrum liegt in Deutschland und der Supercomputer Juvels, welcher der größte in Europa ist, wird für die Berechnungen genutzt. Momentan sind 6 Länder dabei, Schweden, Dänemark, Island, Norwegen, Niederlande und Deutschland. Das Ziel ist es, ein LLM zu entwickeln, was eben die europäischen Kulturen beinhaltet, berücksichtigt, auch die Sprachunterscheidungen, eben Schwedisch oder schlussendlich dann auch...
Du weißt, es ist ja grundsätzlich auch nicht so, dass in Europa keine Kapazitäten dafür vorhanden sind. Ich meine, die ETH Zürich oder die Technische Universität München, Cambridge, Paris-Saclay, das sind ja nicht Universitäten, die keine Ahnung haben, beziehungsweise hier wird sehr, sehr viel erforscht. Ich glaube, die Problematik ist eher, dass wir es nicht schaffen, das wirtschaftlich auch umzusetzen, beziehungsweise da eine große Nutzerschaft aufzubauen, wo dann auch die Wertschöpfung halt innerhalb von Europa passiert. Ja. Aber ich meine, grundsätzlich diese ganzen ethischen Aspekte, wahrscheinlich wären wir froh in Zukunft, hätten die anderen das auch gehabt.
Ja.
Nur aktuell hindert es, und ich meine, Europa droht hier technologisch zurückzufallen, wenn die anderen Player so stark Gas geben.
Genau. Ja. Genau. Gutes Schlusswort zur Kategorie KI. Ich sage, gehen wir weiter zur Kategorie Meta. Und zwar, da hat ja Adam Mosseri, der CEO von Instagram, angekündigt, dass Werbung in Threads kommt. Threads ist die X-Alternative, hat 300 Millionen monatlich aktive User. Die Tendenz ist steigend und in Japan und USA laufen erste Test-Ad-Kampagnen, und nach diesem Test soll ein umfassendes Rollout stattfinden. Das Ziel gemäß Mosseri ist es, dass die Werbemittel sehr organisch daherkommen im Feed, also dass man weniger klassisch das als Werbung sieht, ähnlich wie bei TikTok sehr wahrscheinlich. Und spannend ist ja auch, Meta hat im dritten Quartal 24 40 Milliarden Umsatz mit Werbeprodukten generiert. Die Frage ist dann schlussendlich, wie hoch wird künftig der Anteil von Threads sein an den gesamten Werbeeinnahmen?
Ich musste grinsen, als ich diese Aussage erst, dass sich optimal in den Feed einbettet, vom Nutzer dann auch nicht so als Werbung wahrgenommen wird, und ich dachte so, ich habe das irgendwie schon mal gehört, dass Werbung in den Feed kam. Ich habe das, glaube ich, gehört, dass Werbung in die Stories kam. Ich habe das gehört auf Instagram. Das ist so dieses Mädchen, das dieses Märchen, was Meta, ich glaube, bei jeder neuen Plattform, wo sie Werbung integrieren, eigentlich wieder neu erfinden.
Ja. Ja, sie machen die Rechnung nicht mit den Werbetreibenden, die dann klassische Werbemittel erstellen, wie sie im TV funktionieren und dann einfach eins zu eins auf der Plattform publizieren.
Wie sagt TikTok da immer so schön, don't make ads, make TikToks. Das musst du halt noch Freiz machen und im Endeffekt im Feed drin, wir wissen alle, was auffällt, kriegt Reichweite, kriegt Interaktion, kriegt Aufmerksamkeit. Und darum, wenn du gute Werbung haben willst, wird sich die immer irgendwo vom Feed abheben, weil sie muss ja da auffallen.
Ja. Richtig. Ja. Wie aktiver Threads-Nutzer bist du?
Gar nicht. Ich kriege ab und zu auf Instagram, wo ich ja eigentlich auch nicht wirklich ein sehr aktiver Nutzer bin, ab und zu mal eine Benachrichtigung, dass irgendetwas auf Freud spannend ist, dann scrolle ich da irgendwie durch 10 Beiträge durch und dann muss ich sagen, ja, ist ähnliches Comedy-Potenzial wie teilweise auf LinkedIn, ja. Aber die menschlichen Abgründe tun sich einfach noch größer auf.
Ja.
Also, nee, brauche ich nicht.
Ja. Ich finde es trotzdem spannend, wenn dann das Ganze als Werbeprodukt verfügbar ist, weil man sagt ja, seit es Facebook gibt, sagt man immer, Facebook ist tot, aber wenn wir es aus Sicht von Werbetreibenden betrachten, ist Facebook immer noch eine sehr, auch für Werbetreibende, profitable Plattform. Nicht nur Instagram, sondern eben auch Facebook selbst. Und das wird dann spannend, wenn dann Threads auch noch als zusätzliche Plattform hinzukommt, was ja aus dem gleichen Werbeuniversum dann bespielt werden kann, wie sich da Threads verhält gegenüber von Instagram oder eben auch gegenüber von Facebook.
Ja. Also wenn das erste Mal, wo jemand gesagt hätte, Facebook ist tot, wenn wir damals 1.000 Franken bekommen hätten und sich der Betrag dann jedes Mal wieder verdoppelt hätte, wo man das wieder gehört hätte, damit könnte man ein schönes Haus bauen.
Definitiv. Ja, nicht nur Haus bauen, da könntest du ein paar europäische KI-Rechenzentren bauen.
Ja. Ich finde generell auch auf Meta, die Entwicklung ging ja laufend weiter Ich finde zum Beispiel eine Veränderung recht spannend, die im Zusammenhang mit Lead-Ads auf dem Schirm aufgepoppt ist, SMS-Verifizierung.
Ja.
Ist eigentlich etwas Kleines, muss dazu auch sagen, ist jetzt, glaube ich, primär mal für die USA ausgerollt oder im Einsatz oder im Test. In den USA ist SMS tatsächlich noch extremst verbreitet. Ich habe das letztes Jahr im Urlaub gesehen. Egal, wo du eincheckst, egal, was du reservierst, du kriegst automatisch irgendwie eine SMS ausgelöst mit Informationen. Kennen wir ja eigentlich hier, mindestens in der Schweiz, nicht mehr so. Da bist du in der Regel SMS-abhängig für irgendwelche Logins bei Webseiten, wo die Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt. Oder dann vielleicht noch der Versandhändler deines Vertrauens, der dir eine Lieferanweisung schickt. Aber ansonsten siehst du das nicht so häufig. Nur wir gehen von einer relativ unverbindlichen Lead-Generierung mit E-Mail, Name, Vorname in den meisten Fällen. Eigentlich rüber, dass man eine Mobile-Nummer mitgibt für die Verifizierung. Was wiederum ein Qualifikationsstep ist, ist der Nutzer sich auch bewusst, dass er sich ein Lead-Formular ausgefüllt hat. Weil das war ja häufig mal so eine Kritik bei größeren Lead-Generierungsmaßnahmen. Ja, die Leute, die wussten ja eigentlich gar nicht, dass sie etwas ausgefüllt haben. Was sich dann so in Richtung Qualitätswerbung doch als Game-Changer betrachte.
Ja, also ich finde, ich sag's mal, aus werbetreibender Sicht definitiv, dass man da noch qualitativere Leads einsammeln kann. Aus Nutzersicht, bei mir persönlich jetzt, ich Ich hasse es, wenn ich irgendwo meine Mobile-Nummer angeben muss, um irgendwie ein White Paper, ein E-Book oder weiß nicht was herunterzuladen, weil ich weiß ganz genau, spätestens einen Tag später habe ich einen Anruf.
Ja, wobei ich glaube, da ist ja auch ein bisschen dann davon abhängig, was mache ich dann tatsächlich für eine Lead-Generierung.
Ja.
Also jetzt im Zusammenhang mit von dir beschriebenen White Paper finde ich es persönlich auch spammy. Und der Nicht-Spammy-Weg wäre ja dann eigentlich darüber allenfalls noch ein Follow-up zu generieren, aber nicht unbedingt Anrufe auszulösen.
Genau.
Hingegen, wenn ich jetzt einen Beratungstermin möchte oder kürzlich durchgespielt, ich habe Werbung auf Instagram gesehen, ging um Immobilien in Dubai. Ein in Dubai bekannter Großvermittler von Immobilien, der in Zürich die Infoveranstaltung macht, im Zusammenhang, was muss man beachten, wenn man da Immobilien kaufen will, etc. Werbung auf Instagram, Lead-Generierung, Formular. Ich musste da auch entsprechend Handynummer anrufen, war aber schon oben klar, ich werde kontaktiert.
Ja.
Und dann ist natürlich dieses Spammy-Gefühl weg.
Genau.
War dann auch ganz, ganz spannend. Ich habe es gemacht, musste da entsprechend verifizieren. Und ich hatte, glaube ich, 2,5 Minuten später einen Anruf von einem Telefoncomputer von dieser Firma, der in deutscher Sprache erklärt hätte, dass das jetzt eigentlich ein Follow-up-Call ist, dass bei der Veranstaltung das und das und das geht, ob ich gerne noch weitere Informationen dazu hätte. Und war alles komplett voice-gesteuert, AI.
Ja.
Und gab mir persönlich ein relativ gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie das für viele andere Menschen ist, aber ich persönlich hatte dabei ein relativ gutes Gefühl und war mir aber auch bewusst, dass wenn ich die Nummer angebe, dass das passiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man von diesen Spammy-Lead-Generierungsmaßnahmen über die Hintertür ein bisschen wegkommt auf direkt das passiert.
Ja. Ja, da gibt es ja auch eine neue AI, die ist, glaube ich, seit Dezember jetzt online, Birdie AI, auch so eine Callcenter AI, wo ich dann, die dann für mich eigentlich Termine generieren kann, die aber auch sehr sympathisch rüberkommt und sagt eben, ich bin AI Call Agent, ich kann noch Fehler machen, falls ich irgendwas falsch verstanden habe oder so, dann korrigiere mich gerne, dass es so die Vorqualifizierung ist, bis dann ein richtiger Berater kommt, und das ist schon sehr, sehr smart. Ich hatte kürzlich auch auf Instagram eine Werbung gesehen, ich weiß gar nicht mehr für was. Hab dann meine Mobilfunknummer angegeben, hab's runtergeladen. Das war irgendwie morgens um 8:05. Und wirklich 2 Minuten später hatte ich auf dem Smartphone einen Anruf von einer deutschen Nummer. Hab gedacht, ja gut, vielleicht ein Kunde. Hab's dann abgenommen. Dann jemand von dem Unternehmen und sagt, ja, eben, ich habe ja soeben auf Instagram das E-Book heruntergeladen. Ich hätte es sicherlich noch nicht gesehen, aber er hatte soeben Zeit, mir anzurufen, um mehr über das Produkt zu erklären. Und das war dann schon, also next level, wirklich innerhalb von 2-3 Minuten kam der Anruf, hat mich persönlich extrem genervt, weil ich konnte ja noch nicht einmal die Qualität des E-Books oder White Papers, ich weiß nicht mehr genau, was es war, anschauen, habe mich auch noch gar nicht mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und schon hatte ich einen Anruf, also das fand ich dann schon wie zu schnell, aber es heißt ja, dass man Leads eigentlich innerhalb von so 4 bis 6 Stunden nachtelefonieren sollte.
Du, ich vermute jetzt mal, die Firma ist einfach ganz genau nach Koblenzer Anleitung vorgegangen in diesem Bereich und hat maximalen Druck ausgeübt. Maximalen Druck ausgeübt. Nee, ich meine, solche Dinge sind von mir aus gesehen auch nicht wirklich durchdacht.
Oh.
Ja. Aber zur Lead-Qualifizierung finde ich es extrem spannend. Absprungsrate dürfte wahrscheinlich massiv höher sein.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt, einzelne Lead kostet mehr, dürfte dann aber wahrscheinlich die Conversion Rate bei den Leads auch entsprechend nach oben drücken. Ist dann halt wieder die Frage, erreiche ich damit dann noch die kritische Masse, damit der Algorithmus gut optimieren kann, oder falle ich dann halt plötzlich vielleicht in ein Tropfensystem rein, wo ich dann Nachteile daraus hätte.
Oh. Ja. Genau. Dann etwas, was auch noch für Aufruhr gesorgt hat, Anfang des Jahres, war das Video von Mark Zuckerberg, wo er kommunizierte, dass in den USA die externen Faktenchecks eingestellt werden. Du hast ja da auch deine Meinung auf LinkedIn abgegeben. Was ist so deine Meinung zu diesem Einstellen der Faktenchecks in den USA?
Ich glaube, man muss, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, auch dazu sagen, dass Zuckerberg, ich glaube, alle miesen News, was Meta anbelangt, irgendwie konzentriert innerhalb von einer Woche rausgehauen hat. Das fängt mit diesen Faktencheckern an, das geht in Richtung Lockerung von Community Guidelines, inklusive Abschaffung von Diversity-Programmen, die 5% Low-Performer, die im Unternehmen entlassen werden. Also da hat er schon gerade ein bisschen für Unruhe gesorgt. Faktenchecker, das ist so ein Thema, was von mir aus gesehen massiv zu heiß gegessen wurde versus was es tatsächlich bewirkt. Faktenchecker wurden in der Vergangenheit ja eingesetzt, um, ich sage jetzt mal, bytemäßig verteilte News, Urban Legends, absolute Falschmeldungen, die widerlegt sind, entsprechend zu kennzeichnen. Das heißt, die haben ja nicht Inhalte entfernt oder zensuriert in dem Sinn, sondern man hatte bei Newsmeldungen, die von Faktencheckern als falsch identifiziert wurde, ein Label auf dem Newsbeitrag, der darauf hinweist, dass unabhängige Faktenchecker das als Falschmeldung klassieren.
Ja.
That's it. Und dass das ausgesetzt wird, da kann man jetzt über die Inhaltsqualität der Plattform sprechen. Vielleicht sind auch die ein oder anderen Algorithmen der Plattform, die eigentlich solche Inhalte entsprechend entfernen sollen, auch besser geworden, wissen wir nicht. Aber ist natürlich ein Rückschritt, was Content-Qualität anbelangt, ist aber jetzt nicht unbedingt eine Veränderung auf der Plattform, weil die Inhalte, die waren vorher auch da, waren einfach gelabelt.
Ja.
Was durchaus kritischer ist, und da bin ich mit ganz vielen Leuten einig, die dagegen gewettert haben, Meta war lange ein Vorreiter, was all die LGBTQ, irgendwelche Richtlinien anbelangt, Diversity-Programmen, hat sehr viele Bestrebungen in die Richtungen unternommen, hat, ich glaube, irgendwann war mal die Rede von irgendwie 60 verschiedenen Geschlechtsformen, die zur Verfügung stehen, etc. Und ich meine, wenn man in diesem Bereich Rückschritte macht, einerseits in den Plattformrichtlinien, was Meinung, Hass etc. anbelangt, Rückschritte macht und gleichzeitig Programme einspart, dann hat das einen sehr, sehr negativen Beigeschmack.
Ja.
Gleichzeitig wissen wir natürlich aus unserer Sicht auch nicht immer, was spielt da politisch alles mit. Und so wie ich das verstanden habe, hat sich aber auch die rechtliche Situation in den USA, was die Haftung der Plattformen anbelangt, stark verändert. Das heißt, diese Haftung für die Inhalte, wie wir sie in Europa kennen, die hat sich verändert und entsprechend nimmt sich die Plattform da auch, ich sage jetzt mal, so einen Teil aus der Rechnung heraus, wird nicht mehr belangbar. Und dann wäre es von mir aus gesehen eigentlich auch der richtige Schritt, wenn man da entsprechend lockert. Aber eben Anzeichen sind von mir aus gesehen komplett die falschen, insbesondere wenn du vorher auf diesen Themen so geritten bist. Es ist wie wenn du dir Nachhaltigkeit verschreibst und dann irgendwann wieder komplett umdrehst und sagst, ja, wir bauen jetzt irgendwie neue Verbrennungsöfen auf, ist uns egal, was der Impact daraus ist. Mhm. Spannend fand ich dann eher so die Falschberichterstattung, was sich jetzt alles für Werbetreibende verändert, dass man jetzt auch für heiklere Themen Werbung machen kann und. Wo man dann aber auch merkt, dass diese Menschen sich absolut nicht mit Policies und Guidelines auskennen, beziehungsweise auch nicht wissen, wie was auf der Plattform wirkt, weil alle diese Themen, die gehören in die Ad-Guidelines rein, Ad-Policies, und da ist natürlich absolut keine Veränderung vorgesehen. Im Gegenteil, da werden ja gefühlt die Policies eher immer härter und einschneidender.
Ja. Ja, und was ja auch gemacht wurde, ist ein Vergleich mit X, wo Musk ja Twitter übernommen hat und eigentlich dann komplett die Moderation der Community Guidelines eingestellt hat, dass es eigentlich ein freies Feld ist, dass man eigentlich alles berichten kann, ohne dass da irgendwelche Abstrafungen passieren oder Einschränkungen passieren. Und das ist ja auch nicht der Fall. Also die Community Guidelines, die bestehen ja weiterhin, die werden ja weiterhin auch geprüft. Ich hatte ja kürzlich auch einen Fall von einem Link, den ich posten wollte, der eine Minute später dann wieder entfernt wurde, wegen Spam-Verdacht, was ja auch in die Community Guidelines reingehört, war schlussendlich, weil auf dem Bild ein Icon war, was nicht sein darf, und zwar ein Play-Button. Danke nochmals an dich für den Hinweis.
Ja, manchmal findet man auch im Alter noch ein Körnchen.
Genau. Ja. Was ja auch zu den Community Guidelines gehört, jetzt etwas harmloseres natürlich, aber auch da hat Meta ja sehr viele Automatisierungen, die solche Themen erkennen und da auch entsprechend Beiträge dann löschen oder eben die Auslieferung einschränken.
Community Management, das ist ja schon seit vielen Jahren immer ein Thema und so wirklich gut war es ja gefühlt eigentlich auch nie. Also ich meine, die ganzen Diskussionen, die damals auch primär in Deutschland stattfanden mit Task-Kommentaren dass man dann die Moderation dann eigentlich, wenn man so etwas meldet, doch nicht richtig handelt und. Also eben, wie gesagt, von dem her glaube ich, ist teilweise nicht wirklich eine Veränderung, außer dass sich die Plattform aus der Pflicht nimmt.
Genau. Ja. Etwas, was über die Jahre hinweg immer gut war, und zwar die letzte Kategorie Konferenzen ist die All-Social-Marketing-Konferenz, die auch in diesem Jahr wieder am 17. und 18. März in München stattfindet. Diesmal die 30. Ausgabe, also ein Jubiläum. Bei uns wird Claude Sprenger auf der Bühne stehen und zum Thema Tracking sprechen. Er wird da im Advanced-Teil sein, wo er dann eben Tracking Mythbusten wird. Das heißt, er geht ein, was wirklich zählt im Tracking. Und er wird begleitet, diesmal mal nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne als Fanboys von dir und von mir.
Ja. 30. All Social, beziehungsweise früher war es ja die All Facebook, beziehungsweise am Anfang war es ja noch die Facebook Marketing Konferenz damals. Ja. Ich habe letztes Jahr rausgelassen, werde dieses Jahr wieder einmal vor Ort sein in München. Ich finde die Münchner Veranstaltung immer eingebettet in die SMX eigentlich ein wirklich cooler Anlass in München, in der Vergangenheit vielen Besuchern. Wie gesagt, ich war letztes Jahr nicht da, bin von dem her gespannt, was sich auch verändert. Ich war ja insgesamt, glaube ich, 23 Mal auf der All-Social-Bühne und werde es entsprechend genießen, aus dem Publikum zuzuhören. Insbesondere, ich glaube, bei Claude könnte es noch ganz schön nerdig werden. Nicht so mal die ersten Überlegungen zum Talk beziehungsweise zu seinem Vortrag schon gehört habe. Ja, also ich bin gespannt.
Genau. Spannend ist ja auch, du hast es hier in den Notizen noch hinzugefügt, eben Claude, du und ich, die Erfahrung rein nur im Meta-Advertising, also gar nicht Online-Marketing, sondern Meta-Advertising, ja. Die Erfahrung zusammengezählt, sind fast 35 Jahre.
Ja. zu dritt 35 Jahre, die so zusammenkommen. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, mir auf drei Personen verteilt, das bei ganz vielen der Challenger-Agenturen auf das ganze Personalamt fällt. Ja, man hat viele Trends miterlebt, man hat viele Neuerungen gesehen, Einschätzungen machen müssen. Und es ist eigentlich spannend, dass auch bei mir sind es jetzt doch 15 Jahre, wo ich mich mit Facebook hauptberuflich auseinandersetze. Ja. Wenn du siehst, dass immer noch etwas passiert auf der Plattform, wiederum Neuerungen kommen, so nach dem Motto, es geht immer noch etwas.
Genau.
Ja. Ja, Alt-Männer-Treffen an der All Social in München. Ich freue mich jedenfalls auf die zwei Tage und ja, freue mich auch auf das Programm, was wir dann sonst in München wahrscheinlich noch auf die Beine stellen können.
Ja, sehr gut. Genau, also ich freue mich auch, ein paar spannende Gesichter wieder, die auf der Bühne sind, im Carsten Ulbricht mit seinem Rechtsupdate, immer wieder ein Highlight, auch Peter Mestel, alles rund um Instagram oder teilweise auch LinkedIn, wo er spricht, dann auch Robert Seeger, der oftmals die Opening Keynote hält und jetzt auch in diesem Jahr wieder Generationenwechsel auf Social Media, Boomer raus, Gen Z rein, immer sehr amüsante Vorträge, auch Daniel Levitan, natürlich jemand, den man hören soll, muss. Ann-Kathrin Edelhof ebenfalls von Strive, immer wieder spannender Vortrag. Besonders freue ich mich auch auf Matthias Göbel, ein Schweizer, der ebenfalls an der All Social vertreten ist. Ich glaube, das erste Mal auf der Bühne, aber ein langjähriger All Social Besucher. Also ich treffe Matthias immer an der All Social.
Ja, ich kenne Matthias seit ganz, ganz vielen Jahren und eine gemeinsame Schnittmenge war meistens, dass man sich dann in München trifft.
Ja, ja. Und von daher freue ich mich, ihn auch mal auf der Bühne zu erleben oder natürlich auch Michael Schirnhofer, aka CapCut Mobile Master, der mit CapCut auf dem Smartphone visuelle Meisterwerke entwickelt und das auch in seinem Vortrag rüberbringt. Also da einige spannende Vorträge, noch viele mehr findet ihr alles unter allsocialkonferenz.de. Am 17. und 18. März ist die. Es gibt Eintagestickets, es gibt aber auch Zweitagestickets. Meistens ist es so, dass am ersten Tag so die All Social ist und dann am zweiten Tag geht es dann ein bisschen nerdiger zu und her, wo man meistens noch mehr in die Tiefe geht. Beide Tage sind zu empfehlen und am 16. oder am 19., ich bin jetzt gar nicht sicher, gibt es auch noch so Workshops, so Halbtages- oder Tagesschulungen, die man optional dazu buchen könnte. Auch das eine gute Möglichkeit, sein Wissen innerhalb von kurzer Zeit zu vertiefen. Und eben Thomas Glot und ich werden ebenfalls vor Ort sein. Ja, wir sind durch. KI, Meta und Konferenzen, die drei Kategorien. Thomas, vielen herzlichen Dank für die Vorbereitung und auch die Ausführungen und deine Einblicke.
Ja, danke, Bismo, gerne.
Und für die Themenwahl und für dich als Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, auch im neuen Jahr. Die nächste Episode wird am 14. Februar veröffentlicht, beziehungsweise es werden auch noch zwei, drei vorher veröffentlicht, dazu mehr. Wir haben einige Anpassungen am Podcast, es gibt ein neues Format, es gibt, wie auch schon angekündigt, einen neuen Co-Host, also nicht immer ich werde da sprechen, sondern auch meine Kollegin Saskia wird zukünftig immer wie mehr einzelne Talks übernehmen. Von daher freue ich mich, wenn du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist. Hast du es noch nicht gemacht, dann unbedingt auf Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung abgeben. Und von daher vielen Dank und dann schönes Wochenende. Tschüss zusammen.